Beten wir miteinander. Seid ihr ready? Halleluja. Ich bete euch Feuer, betet mich nach. Komm, lass uns nochmal aufstehen heute Morgen. Ich spüre, dass wir heute ein bisschen aufstehen müssen im Geist. Spürt ihr das auch? Ja. Manchmal ist es dran. Und es geht um die Bibelstelle, wo es heißt, dass wir alle Macht haben über den Feind. Und das beten wir jetzt. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich in deinem Namen Macht habe über alle Macht des Feindes. Und nichts wird mir schaden. Und in diesem Namen, Jesus Christus, binde ich jetzt alle Aktivität Satans über meinem Leben, über meiner Familie, über meiner Gemeinde, über meiner Stadt, über meinem Arbeitsplatz, über meiner Firma, über meinen Besitz und über meine Gesundheit. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Halleluja, Amen. Dürft euch setzen. Yes. Merkt ihr, Glauben bewegt. Glauben ist das, was uns bewegt. Glauben ist, was uns bewegt. Halleluja. Und immer wieder, glaube ich, will der Teufel uns schläfrig, müde machen, uns ausgepowert machen. Keine Ahnung, wie man das alles nennt. Aber Hauptsache, wir beten nicht. Kennt ihr das? Ja, wow. Ich glaube, es gibt so zwei Arten von Christen, die wir auch alle kennen. Die erste Art ist die, die Gott in Ruhe lässt. Und weil Gott sie in Ruhe lässt, lässt sie auch der Teufel in Ruhe. Die führen ein relativ ruhiges Leben. Wenn man so in ihr Leben schaut, sieht man kaum einen Unterschied zu Nichtchristen. Sie haben so eine heilige Form, so einen heiligen Schein, so eine Frömmigkeit. Aber in ihrem Leben passiert weder Hohes noch Tiefes. Es ist keine Action in ihrem Leben. Gott lässt sie wirklich in Ruhe und der Teufel lässt sie auch in Ruhe. Und dann gibt es eine andere Art von Christen, wo ich glaube, da können wir ziemlich gut dazu. Gott lässt sie nicht in Ruhe. Und das Schöne ist, wenn Gott dich nicht in Ruhe lässt. Ich meine das im Positiven. Wenn dein Leben bewegt wird vom Heiligen Geist. Wenn dein Leben in Wallung kommt durch das kochende Blut des Heiligen Geistes, wo er dich zur Wallung bringt, wo er dich zum Tun bringt, zum Reden bringt, zum Glauben bringt. Und weil Gott dich nicht in Ruhe lässt, kann der Teufel dich nicht in Ruhe lassen. Immer wieder attackiert er, immer wieder greift er ein. Und ja, wenn man so drüber nachdenkt, könnte man sich fast fürs Erste entscheiden, für ein ruhiges Leben. Weißt du, dass du das sogar darfst? Du darfst dich für ein ruhiges Leben entscheiden. Dann erwarte keine Wunder mehr in deinem Leben, erwarte keine Veränderung. Und dann hast du ein relativ ruhiges Leben bis zum Ende deiner Erdenzeit. Gott hat nichts dagegen. Er ist nicht dagegen. Er ist nicht derjenige, der dich weniger liebt. Aber wundere dich nicht, wenn in deinem Leben auch keine Frucht mehr groß ist. Wenn wir hier nicht eine Glaubensgemeinde wären, was hätten wir gemacht mit Malis ihrer Krankheit? Was hätten wir gemacht in Koma? Que sera, sera, whatever will be. Das ist keine Glaubensgemeinde. Was immer passiert, passiert. Das ist Ohnmacht. Stimmt's? Aber wir haben gebetet, wir haben geglaubt, wir haben gepowert. Und wo Gott gesagt hat, Malis wird nicht sterben, obwohl so aussah, haben wir aufgehört, dafür zu beten, dass sie nicht stirbt. Weil wenn Gott gesagt hat, sie stirbt nicht, dann stirbt sie nicht. Haben wir gebetet, dass in der Regenerationsphase keine Schäden übrig bleiben. Hat Gott es gemacht? Und dazu noch nebenbei als Sahne auf den Kuchen den Krebs geheilt. Ist Gott gut? Die Frage ist, wo wollen wir stehen? Schaut in das Leben von Jesus. Der Vater kommt sichtbar in Form einer Taube. Das war mehr Action, als dann eine kleine Taube kommt. Glaubt mir das. Und er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Kurz danach fastet Jesus und der Teufel führt ihn in Versuchung. Sobald Gott Action macht, kommt der Teufel mit Action. Kommt euch das ein bisschen bekannt vor? Ich hoffe es, dass es euch bekannt vorkommt. Sonst mache ich mir Sorgen um euch. Und wenn wir das Leben von Paulus anschauen, von Petrus und von allen anderen, war es genauso. Ich meine, es gibt auch Angriffe von Christen, die meinen, sie leiden um den Herrn willen. Sie machen Kredite, wo Gott sagt nein. Sie kaufen Dinge, wo Gott sagt nein. Sie heiraten, wo Gott sagt nein. Sie fahren in Urlaub, wo Gott sagt nein. Sie machen ständig Entscheidungen, die sie nicht mit dem Herrn absprechen. Und dann kommt natürlich das Elend. Ist ja klar, muss ja. Und dann sagen sie, oh, ich leide für den Herrn. Nee, du leidest, weil du dumm bist. Ich sag's einfach, wie es ist. Dumme Entscheidungen führen zu intelligenten Resultaten. Nee, warte mal, irgendwas ist gerade falsch. Dumme Entscheidungen führen zu dummen Resultaten, ist das wahr? Ja. Gott sei Dank gibt's Gnade, Gott kann alles wieder hinbiegen. Aber das ist nicht das Leiden für des Herrn. Leiden tun wir, weil wir glauben. Leiden tun wir, weil wir den Herrn lieben. Leiden tun wir, weil das Wort in uns lebt. Deswegen greift der Teufel uns an. Wenn wir dumme Entscheidungen treffen, da lacht er nur. Ja, aber wenn du Glauben hast, wenn das Wort in dir lebt, dann bist du eine Gefahr für ihn. Und zwar eine Gefahr auf zwei Beinen. In Apostelgeschichte 14, wir gehen heute in Luther rein und dann wechseln wir. Ich muss das jetzt einbauen, aber ich spüre, dass das dem Herrn jetzt gerade wichtig ist. Wir schauen uns mal an, wie es bei Paulus so zuging. Glaubt ihr, dass Paulus zur ersten Gruppe gehörte, wo Gott nicht spricht und nichts passiert? Oder glaubt ihr, dass er zur zweiten Gruppe gehört? 14,8. Apostelgeschichte 14,8. Ich lese mal an der Tafel. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Mit anderen Worten, der war gelähmt. Okay? Er war gelähmt vom Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Jeder in der Stadt kannte den. Jeder kannte den. Und Gott liebt es, an solchen Leuten Wunder zu tun. Weil der war nicht nur ein Jahr lang vom Autounfall gelähmt und dann ist er geheilt und sagen die, ja, der war ja nie gelähmt, den kenne ich doch von früher. Nee, der war von Mutterleibe an gelähmt und jeder wusste, der kann nicht gehen. Nächster Vers. Der hörte Paulus reden und als dieser ihn ansah und merkte, seht ihr den prophetischen Geist, dass er glaubte, Paulus merkte, dass er Glauben empfing durch die Predigt, obwohl er nicht gehen konnte. Das nicht gehen konnte war nicht sein Fokus, sondern die Predigt, die Worte von Paulus. Mit anderen Worten, die Worte Gottes trafen sein Herz. Als Paulus merkte, dass er glaubt, und es sagte ihm der Heilige Geist, pass auf, der glaubt. Ist das cool? Dass ihm geholfen werden könnte, weiter, sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Klar, warum nicht? Hat er schon öfters gemacht. Richtig? Stell dich auf deine Füße. Menschlich, Ratio. Ey, Paulus, Entschuldigung, falls dir das nicht aufgefallen ist, der kann nicht gehen. Nur so nebenbei. Blamier dich jetzt nicht. Die gucken alle zu. Aber der Typ war aus einem anderen Holz. Der wartete nur auf seine Minute, auf seine Stunde. Und er wusste, den Typ lasse ich nicht vorbeigehen. Das ist ein Mann Gottes. Den lasse ich jetzt nicht gehen. Und er sprang auf und ging umher. Das ist was, was die erste Gruppe liebt zu sehen, sich aber selber nie dahin begibt. Die erste Gruppe liebt es, Wunder zu sehen. Und wenn sie die Wunder sehen, werden sie ganz komisch religiös. Sie schauen wieder nicht auf Gott, wo das Wunder herkommt, sondern durch den das Wunder geschehen ist. Auf einmal werden sie ganz komisch religiös. Pass auf, wenn du hinkommst, wo Menschen gepriesen werden. Lauf ganz schnell weg. Und zwar so schnell, wie du kannst. Weiter geht's. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hat, hat es Paulus getan? Er ist nur der Lautsprecher, nicht die Musik. Halleluja. Erhoben sie ihre Stimmen und riefen auf Liakonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Die erste Gruppe, die nicht viel mit Gott zu tun hat, nicht viel mit Gott erlebt, kennt ihn auch nicht. Deswegen fallen sie auf so einen Käse rein. Und solche Christen gibt's heute noch, die von einer Erweckungskonferenz, prophetischen Konferenz, Glaubenskonferenz oder nenn es wie du willst, ist mir völlig Banane, immer hinrennen und schauen, dass der große Mann oder die große Frau Gottes da ist. Und so bauen sie ihr Leben, die immer suchend sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist die Wahrheit? Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Ich muss ihn nicht suchen, er lebt in mir. Weiter geht's. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, der Götterbote, weil er das Wort führte. Sie projizieren wieder ihr menschliches Verständnis auf Gottes Wunder. Paulus und Barnabas hätten sagen können, ey, das ist echt cool, hey, hier bleiben wir. Wir sind jetzt Götter. Wow, cool. Wir haben Jünger und Nachfolger und Ältere und Wegläufer, aber ein paar werden bleiben. Die zocken wir jetzt ab. Hätten sie machen können, oder? Aber die waren aus einem anderen Holz. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor der Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Sie wollten sie anbeten. Sie wollten ihnen Ehre geben. Wenn du nicht nah bei Gott bist, bist du immer in Gefahr, Ehre anzunehmen. Hör dir mal zu. Wir alle lieben Schmeicheleien und Lob und wie toll du bist und wie gut du das machst. Wir können auch den ganzen Tag wie die Stadtarbeiter auf dem Besen stehen, das Kinn oben drauf. Und sobald wir wissen, gleich kommt der Chef, werden wir ganz geschäftig, dass er ja sieht, wie fleißig wir sind. Sobald er wieder wegfährt, dann gucken wir wieder. Ich stand mal in der Arbeit an der Wand, so mit dem Arm. Kennt ihr das so? Da kommt mein Chef ums Eck, sagt, kannst du loslassen, die Wand steht von alleine. da erschreckt man ein bisschen. Aber wir schauen mal, aus welchem Holz die beiden geschnitzt sind. Weiter. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Warum tun sie das? Sie erniedrigen sich. Andere lassen sich anbeten, sagen, bringen wir mal noch ein schickeres Gewand, noch ein teures Kleid, noch einen teuren Anzug, damit die mich noch mehr achten und ehren. Aber Barnabas und Paulus haben ihnen sofort signalisiert, mit uns nicht. Haben ihre Kleider zerrissen, die sahen aus wie Lumpen. Und sprangen unter das Volk und schrien, nicht leise, sie schrien, da kann man gut hören. Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium. Wenn du Erfolg mit Gott hast, war das ein Erfolg mit diesem Gelähmten? War ein Erfolg. Kommt sofort Mr. S. neben dich und sagt, komm, lass dich feiern, Thomas. Oh, hast heute gut gepredigt. Von 10 sind 9 gekommen und haben gesagt, es war toll. Oh, genieß es. Attenzione. Dein Herzlein, aufpassen, Baustelle. Herzlein, halt die Schnauze, wenn es keine Ruhe gibt. Seelchen, Schnauze halten. Amen. Kontrolle nehmen im Geist, nicht zulassen. Paulus kennt die Tricks. Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr. Keine Sekunde nahmen sie die Ehre, die Jesus gebührt. Für keine Sekunde. Macht es auch nie. Es wird gefährlich, es ist dünnes Eis. Und wenn du was gut machst, dann kommen die Leute sofort, wow, oh, ja, so sind die Leute, weil sie nicht verstehen, Jesus ist die Quelle, nicht du. Du bist nur die Wasserleitung. Wenn Jesus hinten am Reservoir zudreht, kommt bei dir vorne an deinem wunderschönen goldenen Hähnchen nichts mehr raus. Und das ist gut so, das ist Liebe. Amen. Wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott. Zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Sie weisen sofort in die richtige Richtung. Sie sind wie ein Schild, wo sofort sagt, da hinten ist der Absturz, hier ist der Weg. Weiter. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen. Wow, bin ich froh, dass ich nicht im alten Bund bin, wo die tun durften, was sie wollten und nur die Juden einen Bund mit Gott hatten. Hä? Wahnsinn. Weiter. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt, obwohl sie ihm nicht danken, ihm nicht nachfolgen. Kennt ihr solche Leute? Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Sie waren in ihrem Ding drin, was sie kannten. Sie wollten das Neue nicht. Sie wollten das Wunder und sie wollten ihren Götzendienst. Sie waren nicht bereit für das Neue. Leute, die im alten Fest drin sind, für die ist ganz schwierig, in das Neue zu gehen. Ganz schwierig. Okay? Weiter. Jetzt pass auf, was jetzt passiert. Gott tut ein Wunder. Könnt ihr euch erinnern? Zwei Gruppen. Wenn Gott dich in Ruhe lässt, lässt der Teufel dich in Ruhe. Lässt Gott dich nicht in Ruhe, wer lässt dich auch nicht in Ruhe? Der Teufel. Es kamen aber einige von Antiochia und Ikonien, Juden, dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Wow, das nenne ich mal Erfolg. Von ganz oben nach ganz unten. Erst meinten sie, sie sind Götter und dann steinigten sie. Wisst ihr, wie eine Steinigung läuft? Das sind große, scharfkantige Steine, meistens Vulkangestein. Das schneidet schon, so scharf ist es. Und das sind ein paar hundert Menschen und jeder wirft mindestens einen Stein auf dich. Dein Schädel platzt auf, deine Knochen brechen, dein ganze Haut ist aufgerissen, manchmal kommen die Eingeweide raus. Das ist eine Steinigung. Nicht so kleine, runde Steinchen, wo wir so übers Wasser hüpfen lassen. Tut's weh. Nee, das sind Brocken, die dich treffen. Und dann bist du innerhalb kürzester Zeit bist du tot. Was glaubt ihr, wie Paulus ausgesehen hat? Paulus war tot. Er war wirklich tot, das hat er dreimal erlebt. Dreimal war er tot. Wenn die Leute denken, der ist tot, dann ist er tot, weil die haben schon öfters gesteinigt. Die wissen, wie man aussieht, wenn man tot ist. Okay? Wahnsinn. Er hätte auch denken können, Mann, hätte ich sie nimmer dabei gelassen, dass ich Zeus bin. Oh. Schon mal vom Teufel angegriffen worden, nachdem Gott durch dich was getan hat und denkst so, komm, sei ehrlich, dein Fleisch ist heute Morgen da. Du vielleicht noch nicht, aber dein Fleisch ist schon da, das weiß ich. Obwohl er da tot liegt, sind die Jünger nicht in Panik und in Angst, obwohl er wahrscheinlich aus allen Öffnungen blutet, wie es nur irgendwie geht. Vielleicht hat man sein Gesicht gar nicht mehr erkannt. Das ist eine Steinigung. Sind nicht drei Steinchen, oh, jetzt habe ich aber eine Beule. Könnt ihr mir folgen soweit? Es war knallhart damals in der Antike. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Das ist Power. Oder? Die hatten Glauben. Die haben sich nicht auf das Problem fokussiert, haben gesagt, ach Gott, der arme Paulus, das sieht aber ganz schön mitgenommen aus. Ups. Das interessiert die nicht, die standen um ihn rum. Natürlich beten die, ist ja logisch. Was sonst sollen sie machen? Gucken, wie das Problem ist? Und die haben noch nicht mal richtig gebetet, bupp, steht er wieder auf. Und geht zurück in die Stadt. Was würden wir machen? Alter Vater, wahrscheinlich rennen, so schnell es geht, weg von da, wo wir gerade herkamen. Paulus nicht. Paulus sagt, nö, Teufel, hast ein paar Steinchen geworfen, jetzt bin ich wieder da, alles geht wieder, alle Fingerchen noch dran, mein Auge ist wieder drin, mein Ohr ist wieder dran, so, jetzt geht's in die nächste Runde. Die waren krass drauf, oder? Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Ging er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er weiter mit Barnabas. Wie weit lesen wir? Noch ein, zwei, machen wir weiter. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Ich weiß nicht, ob wir heute Morgen, inklusive mir, so gut drauf gewesen wären, dass wir gesagt haben, irgendwie ist der Job schon ganz schön anstrengend. Ich weiß nicht so genau, ob das meine Berufung ist. Die suchen noch einen Koch da irgendwo. Wäre ein bisschen ruhiger mit dem Löffel. Ne? Steinbusiness ist nicht so ganz meins. Aber Paulus hört nicht auf. Ist das nicht ein Wunder? Also wenn wir uns unser Füßchen schon mal gestoßen haben. Oh Herr, du hast deinen Engel befohlen. Wo ist denn der jetzt? Guck mal, einen kleinen Zeh. Ich habe mir schon dreimal einen kleinen Zeh gebrochen. Da kracht's aber und es tut gut. Es tut unheimlich gut, ewig lang. Und du denkst so, oh Mann. Ja? Aber hier, der wurde sogar gesteinigt. Dann kehrten sie zurück nach Lystra, Ikonien, Antiochia. Noch ein Vers, glaube ich. Stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. Und stärkten die Jünger, bleibt im Glauben. Wahrscheinlich kam der an, hatte ein paar Pflaster und die haben so, hey Junge, was ist denn los? Bist du im Dornbusch gefallen? Nö, ich war im Steinbusiness. Sind ein paar Steinchen geflogen, die haben mich so lieb gehabt. Aber er sagt zu ihnen, sie sollen im Glauben bleiben, egal was passiert. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Gilt es auch für uns? Ich glaube auch, dass wir durch viele Bedrängnisse immer tiefer ins Reich Gottes eingehen. Amen. Immer tiefer ins Reich Gottes eingehen. Und wenn ich Christen treffe, wo das Leben flutschi ist, frage ich mich, was da nicht stimmt. Es kann nicht richtig sein. Wenn du nie Bedrängnisse hast, nie Angriffe, dann bist du keine Gefahr für den Teufel. Dann bist du ein bisschen lauwarm, aber eher kalt als heiß, oder? Du bist irgendwas. Aber ich glaube, Gott will, dass wir heiß sind. Wow, ihr seid total begeistert. Eine ruft Amen. Ich freue mich. Halleluja. Danke, Marion. Es ermutigt mich, heute Morgen weiter zu predigen. In 2. Petrus 1 ab Vers 3 in Neue Genfer, Lydia. 2. Petrus 1 ab Vers 3. Schauen wir uns mal ein bisschen was an. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Das ist doch schon mal wieder cool. Gott hat so eine Checkliste, sagt er, erledigt. Ich habe Thomas alles geschenkt, erledigt. Die auch. Jetzt fragst du wahrscheinlich, was hat er mir geschenkt? Keine Ahnung. Aber er sagt dir hier, er hat dir alles geschenkt, was du brauchst, um ein gutes Leben in der Ehrfurcht Gottes zu leben. Und wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Dass wir Member of the Family wurden. Dass wir Mitglied der Familie wurden. Wir haben es dadurch bekommen, nicht aus Leistung, ihr könnt euch erinnern, sondern aus Gnade, weil wir hineingeboren wurden in die Family von Gott. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Christus hat uns zum Glauben gerufen. Amen. Glauben bedeutet überwinden. Glauben ist das, was uns in dieser Welt überwinden lässt. So wie Paulus, er wird gesteinigt, aber der Glaube in ihm war größer als die Steinigung und er sagt, ich gehe meinen Weg weiter. Das ist heftig, oder? Will Christus, dass wir glauben? Brauchen wir Glauben, wenn wir nie eine Herausforderung haben? Wenn wir nie krank werden, wenn nie irgendwas passiert, brauchen wir dann Glauben? Nee, brauchen wir nicht. Also brauchen wir Glauben für die Stunde der Versuchung, für die Stunde des Angriffs. Korrekt? Jetzt siehst du auch schon wieder, wo manche Christen sich so sehr wohlfühlen und sagen, boah, ich mag mein Leben so, wie es ist. Ich will, dass alles smooth läuft. Die haben einen guten Job, die verdienen gut. Frauchen, zwei Kinder, Autos, Hundchen, der Garten, zweimal Urlaub im Jahr, keine Ahnung. Und es passiert nichts Großartiges. Kann man danach streben. Aber ich weiß, wir gehen jetzt in eine Zeit, immer tiefer, ihr werdet schon gemerkt haben. Ich spüre, im Herbst kommt was, ich spüre das. Und ich bete nach wie vor, dass es nicht kommt. Aber ich kann euch nicht versichern, dass es nicht kommt. Aber es wird unseren Glauben sehr herausfordern. Und du wirst die sehen, die trainiert sind, und du wirst die Untrainierten sehen. Die Trainierten nehmen die 100 Kilo, zack, und stemmen die hoch und sagen, kein Problem. Die anderen sagen, können ein bisschen Gewicht wegmachen. Nee, jetzt ist die Zeit von 100 Kilo. Ja, aber wie wär's nur mit der Stange, die wiegt nur 10 Kilo. Nee, es ist die 100 Kilo Zeit. Du hast versäumt, die letzten 10 Jahre von 10 auf 20, auf 30, auf 40, auf 50, auf 60, auf 70, auf 80, auf 90, auf, wer weiß es? Wow, ihr seid gut, auf 100 Kilo zu trainieren. Wie willst du die Zeit nachholen? Wir merken es doch jetzt schon, manche Aussagen von Christen, da stellt man nicht nur die Haare. Nicht von hier, sondern von woanders. Aber denke ich so, was machen die den ganzen Tag? Was machen die den ganzen Monat? Was machen die das ganze Jahr? Du kannst dich im Fitnessstudio anmelden, du kannst dir schicke Trainingsklamotten kaufen, du kannst dich an die Bar setzen, Weizenbier schlürfen oder einen Cocktail. Kann man alles im Fitnessstudio machen. Habe ich schon gesehen, live. Man kann schwitzen an der Theke, man kann schwitzend auf die Toilette wieder zurück und jeder, der dich sieht, boah, der trainiert, der schwitzt ja voll. So laufen manche Christen in Gemeinden rum. Boah, Alter, boah, was der Herr mir wieder gezeigt hat. Boah, heute Nacht, was ich wieder gespürt habe. Und du denkst, Alter, trainiert der. Und du sagst, komm, jetzt machen wir mal zusammen. Ja, aber ich trainiere immer nur ohne Gewichte. Wieso das denn? Ja, weil ich 10 Kilo mag. Mehr als 10 Kilo finde ich uncool. Ja, aber das ist doch kein Training. Für mich schon. Versteht ihr? Du kommst nicht vorwärts. Oh, ich liebe das Wort Gottes. Der hat uns zum Glauben gerufen. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Was nützen die größten und kostbarsten Zusagen, wenn sie nicht auf Glauben treffen? Was nützt dir, wenn Gott sagt, ich habe meinen Engeln befohlen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt, dass sie dich bewahren und behüten auf allen deinen Wegen? Ist das die Wahrheit? Wenn das bei einem Christ in ein Herz fällt, wo es den ganzen Tag nur, wenn irgendwas, eine schlechte Nachricht oder irgendwas, oh Gott, oh Jesus, no, oh Heidenei. Ja, so soll es in der Gemeinde sein. Heidenei und Christen aus, so geht's zu in Gottes Haus. Aber doch nicht in deinem Denken. Oh no, oh je, oh je. Ja, was in der Tube ist, kommt raus, wenn der Druck drauf kommt. Und keiner von uns kann sagen, ich bin der Chaka-Glaubenstiger. Egal was kommt, ich überwinde. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass der, der in mir lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Amen. Und ich trainiere so gut ich kann. Ich trainiere. Wisst ihr, Gott macht mit uns kleine, ich habe schon so oft gesagt, kleine Herausforderungen in unserem Leben. Wenn wir die nicht überwinden, kann Gott mit uns nicht weitergehen. Wenn ich Trainer wäre im Fitnessstudio, dann kommt einer rein und sagt, ja, ich möchte trainieren lernen. Sag, ja, wir fangen mit der Stange an. Oh, die ist aber schwer. Sag, mach mal die Stange hoch. Kriege ich nicht. Da muss ich ganz kleine Stangen besorgen. Aber er will trainieren. Irgendwann schafft er die Stange und irgendwann geht's weiter. Wenn aber einer nicht trainieren will, wenn einer nur da rumlaufen will, einen Stuhl wärmen und so weiter. Ich weiß, dass ihr anders seid. Ihr seid alle Trainierer, das weiß ich. Ihr trainiert alle, ich sehe das bei euch. Ich sehe eure geistlichen Muskeln. Wir haben auch mal eine Woche, wo wir sagen, heute habe ich keinen, oder die Woche habe ich keinen Bock zum Trainieren. Das ist nicht schlimm, solange du wieder weiter trainierst, oder? Dass du nicht aufgibst, dass du am Ball bleibst. Die größten und kostbarsten Zusagen hat er uns gegeben. Hat er. Gott macht wieder Check, Liste abgehakt. Durch Glauben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Seht ihr das? Gestützt auf die Zusage Gottes, dich nie zu verlassen noch zu versäumen, immer bei dir zu sein bis an der Weltende, und du dessen Glauben greifst, kannst du dem Verderben entfliehen, das immer mehr über die Welt kommt. Wir sehen das, oder? Wir sehen das. Die Menschen, die drehen immer mehr durch. Nur noch Angst. Nach deiner einen Hiobsbotschaft kommt die nächste. Die Menschen da draußen kommen nicht mehr zur Ruhe. Die Psychiatrien sind voll. Die Psychiater sind ausgebucht. Ich habe es euch nach dem Türkei-Urlaub erzählt. Immer mehr Kinder sind psychisch krank. Hyper, die kommen gar nicht mehr runter. Heute Morgen hat mir die Vicky erzählt, wie viele kranke Kinder im Kindergarten sind. Und die Eltern sie morgens um 7 Uhr abgeben, gell Vicky? Und um 2 Uhr holen und alles abschieben, weil sie selber mit ihren eigenen Kindern nicht mehr klarkommen. Weil alles durchdreht. Und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Ist das nicht der Hammer? Wir haben ja schon Anteil an seiner göttlichen Natur. Aber durch den Glauben und durch die Zusagen Gottes, wo wir uns da im Glauben draufstellen, bekommen wir immer mehr Anteil an seiner göttlichen Natur. Das haben wir vorhin gesungen im Lobpreis. Waren einige Lieder dabei, wo wir bekannt haben, dass wir immer mehr werden wollen wie Jesus. Ich sag's mal so, oder? Dass wir ihm nachfolgen wollen, dass wir ihn anbeten, so wie er ist. Und dann heißt es in Vers 5, darum setzt alles daran. Setzt alles daran. Und jetzt kommt wieder so ein Doppelteam in der Bibel. Dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Leute, das ist einer der größten Schlüssel in der Bibel. Und das, wo die meisten Christen, ich behaupte das ganz frech raus, nach 30 Jahren, über 30 Jahren Christsein, wo die meisten Christen aus der Schule raus wollen. Entweder wollen sie den Glauben nicht oder die Charakterschule nicht. Wenn du ein Star bist und auf der Bühne stehst und die Leute dich umjubeln und dein Charakter aber ein Schweinecharakter ist, reißt du hinter der Bühne alles ein, was du auf der Bühne aufgebaut hast. Ich war vor ein paar Jahren hier in der Gemeinde nicht weit weg und der Pastor, sehr prophetisch, sehr toll, immer tolle Worte gehabt. Und ich saß da, war neu, hab gedacht, boah, tut das gut, ist das toll, oh, wow, ich fing auch an, ihn anzubeten. Und Gott setzt immer einen Stopp und das liebe ich. Damals nicht, aber heute. Und er lief so von der Bühne und ich habe ihn so angeguckt wie so ein kleines Kind, wo Elvis trifft. Und er läuft so an mir vorbei, werde ich nie vergessen, legt seine Hand so auf meine Schulter und sagt, na Fetzack, und läuft weiter. Und habe ich gedacht, wow. Wow, wow. Er hat nicht gesagt, ich bin auch von Fleisch und Blut wie Paulus, aber Gott hat's nachgeholt. Er ließ ihn mir was sagen, wo mein Blick, boom, auf den Boden der Tatsachen. Und habe ich gedacht, der ist auch nur Mensch. Der ist auch nur. Natürlich habe ich anfangs noch ein paar andere Worte benutzt. Ich war ja nicht so weit wie heute. Aber damals, ich dachte, wo steht sein Auto? Ich habe einen Schlüssel dabei. Oh, ich hatte ganz viele Ideen. Unheimlich viele Ideen hatte ich da. Aber was Gott tut, ist immer doppelt heilsam. Aber das hat mich auf den Boden der Tatsachen gebracht. Und da kann ich dir viele Geschichten erzählen von Pastoren, von Predigern, die vorne auf der Bühne unter der Salbung dienen und die Gabe gereut Gott nicht. Merkt ihr das? Es gibt Menschen, die können unter der Salbung dienen. Und es geht nicht darum, um irgendjemand zu richten, sondern es geht darum, in diese Charakterschule zu gehen. Ich habe für mich festgestellt, viel wichtiger als die Salbung zu haben oder nach der Salbung zu streben, ist zu sagen, Herr, verändere meinen Charakter. Das ist das Gebet, was du in deinem Leben am meisten bereuen wirst und dann am meisten dankbar dafür wirst, wenn du den Kurs hältst. Ich habe große Männer Gottes erlebt, in meinem Leben, direkt, die viel mehr Gaben hatten wie ich, viel mehr, alle gefallen. Und die Gefahr, wenn du viele Gaben hast, ist immer da, dass du aus deiner Kraft anfängst zu dienen. Du betest nicht mehr, Herr, was ist in einem Sonntag für ein Wort dran? Oh, in mir ist hohes Wort, da wird was fließen. Du machst dich unabhängig, ohne es zu merken. Stimmt's? Und die Leute machen sich abhängig von dir. Die warten schon, bis du am Sonntag wieder aufrufst, dass sie vorkommen und du ihnen die Hände auflegst. Und sie spüren die Salbung, weil Gott ist mit dir. Aber es kommen unreine Dinge mit rein. Heftig, oder? Nichts ist wichtiger als die Charakterschule. Paulus, Petrus, alle sind durch die Charakterschule. Petrus war so überzeugt von sich. Herr, ich werde für dich sterben. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und da weinte er bitterlich, stimmt's? Und vor den Jüngern sagte Jesus, wenn du dich dereinst bekehrst, stärke die Brüder. Was heißt Bekehrung? Zurück zu mir. Jesus sagt, wenn du es begriffen hast, dass du zurück zu mir musst, nicht um dich selber weinst, weil in dem Modus war Petrus drin. Er weint um sich selber. Er hat in seinem Herz entschieden, ich werde nie wieder Großmaul sein, obwohl er Großmaul war. Er geht nicht von heute auf morgen weg. Petrus war ein Großmaul, er war immer der Erste, der antwortete. Mal lag er richtig, mal daneben, mal war er bei ARD, mal bei ZDF. Mal sagte Jesus super, mal sagte Satan hinter mich. Heftige Sachen. Und als er dann durch die Schule ging, wo er ganz, ganz unten war, unter allen Jüngern, begriff er, boah, krass. Und dann sagte Jesus dreimal zu ihm, Petrus, liebst du mich? Wie oft hat er ihn verraten? Er sagte, ja, ich liebe dich. Und diese Worte, dass er den Herrn liebt, heilten den Verrat in seiner Seele. Aber er musste es begreifen, damit er barmherzig sein kann den anderen gegenüber. Wenn ich die Briefe von Petrus lese, lese ich eine Härte raus, die lese ich bei Paulus nicht. Die Briefe von Petrus sind viel härter. Warum? Weil Petrus sehr, sehr in Schwarz und Weiß dachte. Bei Paulus lese ich viel mehr über die Gnade. Er war ein Massenmörder und er wusste, ohne die Gnade kann ich gar nichts. Petrus war auch danach immer noch ein bisschen der Checker. Wenn ihr da weiterlest, den Rest vom Petrusbrief, ihr werdet staunen, was da rauskommt aus ihm. Und trotzdem hat Gott es aufgenommen als Wort Gottes. Aber man liest eine gewisse Härte raus. Die Charakterschule ist so wichtig. So extremst wichtig. Ohne die Charakterfestigkeit hast du keine geistliche Erkenntnis. Glaubt ihr, dass das wichtig ist? Wir brauchen geistliche Erkenntnis. Aber die Charakterschule ist das, um was es geht. Viele Männer und Frauen Gottes, die dienen, sehen nicht besonders gut aus. Jesus sieht nicht aus wie die Conchita Wurst auf den ganzen Bilderchen da von der katholischen Kirche. Das BKA hat mal ein Bild gemacht von einem Schädel, den sie gefunden haben, von der Zeit Jesu. Ich hatte das Bild hier mal gezeigt, vor 8 oder 7 Jahren. Und da sieht Jesus stinknormal aus. Der ist nicht Brad Pitt oder George Clooney, weil da würden die Frauen dem Brad Pitt und dem George Clooney nachlaufen und nicht Jesus. Jesus nachzulaufen war eine Glaubensentscheidung. Es gibt sogar eine Bibelstelle, wo es heißt, er war nicht von schöner Gestalt. Was wir sahen, gefiel uns nicht. Ich glaube, in Jesaja steht es, wenn ich es recht weiß. Jesus war kein hübscher Mann. Jetzt enttäusche ich viel und das ist gut so. Enttäuschung macht dich frei von Täuschung. Und es ist die Gefahr für Menschen, die hübsch sind, wenn sie dann dienen, dass die Leute ihnen nachlaufen wegen ihrer Schönheit oder ihrer Begabung oder ihrer Stimme. Aber Gott sucht immer Leute aus oder überwiegend Leute, wo nichts da ist, damit sie etwas werden. Und das sind Leute, die sind durch die Charakterschule. Und knallhart mit den schlimmsten Schmerzen, die es gibt. Glaubt ihr das? Und dann kannst du Gott dienen, ohne dass du Ehre nimmst und ohne dass die Leute Ehre dir geben können oder Ehre von dir nehmen. Leute, das ist wichtig, 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 wichtig. Weil ohne diese Charakterfestigkeit ist es ganz schwer, in eine geistliche Erkenntnis zu kommen. Wisst ihr, was geistliche Erkenntnis heißt? Weisheit. Geistliche Erkenntnis ist Weisheit. Donnerstagabend nehmen wir die Weisheit durch. Wo du beten musst für die Weisheit, geistliche Erkenntnis. Nicht menschliche, fleischliche Erkenntnis. Paulus hätte aufwachen können nach der Steinigung und sagen, boah, das war jetzt aber heftig, Freunde. Also ich bin dann mal raus. Also einmal ist zu viel. Also einmal ist gut. Ich habe meine Schuld getan, ich bin weg. Nein, er fragte den Herrn, geh zurück in die Stadt. Okay. Okay. Geistliche Erkenntnis ist total konträr in fast allen Fällen zu dem, was wir menschlich, irdisch, fleischlich denken. Jetzt frag dich mal, wie viele bereit sind, diesen Weg zu gehen. Ich kenne wenige. Ich kenne nicht viele, aber ich kenne welche, die bereit sind, diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, Herr, ich brauche die Charakterfestigkeit. Ich brauche die Charakterschule. Ich brauche die Charakterveränderung. Vieles passiert hier unter uns. Wo du vielleicht denkst, na, das denkst du natürlich nicht, aber du denkst es doch, dass du mehr weißt wie alle anderen, dass du schlauer bist. Und da kommt wieder so ein Hansdampf, Bruder, Schwester um die Ecke, haut wieder einen raus und du denkst so, oh, ist die blöd, ist der doof, Wahnsinn, von nichts was verstanden. Oh, aufpassen, Attenzione, das Eis wird immer dünner. Und das sind so Kleinigkeiten, Spielchen, wo der Herr das zulässt, wo du merkst, ich erhebe mich nicht über den anderen. Selbst wenn ich merke, oh, da hat er wieder einen rausgehauen. Das darfst du merken, ist nicht schlimm. Aber du kannst sagen, Herr, gib ihm Weisheit, gib ihm Erkenntnis, gib ihr Weisheit, lass es sie erkennen, öffne die Augen des Herzens, lass sie sehen. Das ist Liebe. Liebe baut auf. Wissen bläht auf. Ohne Charakter, Veränderung, keine geistliche Erkenntnis. Nächster Vers. Geht noch ein bisschen weiter, wir haben 8 Stück. Und ohne Erkenntnis keine Selbstbeherrschung. Ohne eine geistliche Erkenntnis kannst du dein Fleisch nicht kontrollieren. Es wird dich kontrollieren. Ohne geistliche Erkenntnis, wo du weißt, hey, ich bin Christ und nicht mehr einer aus der Welt. Die gehen jetzt saufen, ich gehe nicht mit. Die gehen jetzt in den Puff, ich gehe nicht mit. Die gehen jetzt in den Spielsalon, ich gehe nicht mit. Die gehen jetzt stehlen, ich gehe nicht mit. Korrekt? Alle laden dich ein in der Firma zur Faschingsfeier, Karneval. Und du sagst, nee, komm ich nicht. Ja, warum nicht? Ja, du bist ein komischer Vogel. Aber du bist doch Christ oder was? Bist du auch so ein Religiöser? Bist bei Zeugen Jehovas? Nee, ich habe einen Unfall nicht gesehen. Dauert also ein bisschen, aber der kommt. Ne? Und du sagst, nein. Und die, egal, was sie über dich sagen, es muss dir wurscht sein. Du musst wissen, die Veränderung in meinem Charakter ist mir wichtiger, als irgendwo dazuzugehören. Das macht einsam bei Menschen und erfüllt beim Herrn. Und wenn du erfüllt beim Herrn bist, brauchst du keine Menschen mehr. Und er wird dich zu Menschen schicken. Da, genau das wird er tun. Aber du wirst anders sein, du wirst Salz und Licht sein in einer großen Finsternis. Ohne Selbstbeherrschung und Standhaftigkeit. Die Selbstbeherrschung führt dich zu einer Standhaftigkeit, wo du Nein sagen kannst. Dein Nein ist ein Nein und dein Ja ist ein Ja und dazwischen gibt es nichts. Du schwankst nicht hin und her und hätte ich und sollte ich und was wenn und Nein, Nein heißt Nein. Nein heißt Nein. Ja heißt Ja. Ohne diese Selbstbeherrschung keine Standhaftigkeit und ohne Standhaftigkeit keine Ehrfurcht vor Gott. Wenn jemand zu mir sagt, oh, ich ehre Gott, da kannst du sagen, zeig mir mal dein Leben. Da wird sichtbar, ob du Gott ehrst oder nicht, oder? Da wird es sichtbar. Jahrzehnten gebe ich nicht. Beten tue ich auch nicht. Gemeinde gehe ich auch nicht. Ja, was dann? Was machst du dann? Ja, ich hab den Herrn lieb. Ja, klar, logisch. Ich hab meine Frau auch lieb. Ich sehe es das ganze Jahr nicht. Keine Ahnung, wo die sich gerade rumtreibt. Kohle gibt's auch keine. Hoffe, der geht's gut, aber ich lieb sie. Ja, ist klar. Oh, stimmt's? Nee, das ist keine Liebe, das ist lächerlich. Selbstbeherrschung heißt auch, das Fleisch unter die Füße zu kriegen. Zu sagen, ich tue nicht, was mein Fleisch will. Mein Fleisch will natürlich, aber ich unterwerfe mein Fleisch dem Willen des Geistes und entscheide nicht mehr wie früher, sondern ich entscheide, was jetzt dran ist. Und ich habe Ehrfurcht vor Gott. Und aus der Ehrfurcht kommt eine Gottesliebe in Vers 7. Eine Gottesliebe. Zur Ehrfurcht vor Gott und Liebe und auch Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Aber trotzdem glaube ich, wir haben untereinander Liebe zueinander, obwohl wir alle so unterschiedlich sind, obwohl wir alle, der eine mehr, der andere weniger schwierig ist oder nicht so schwierig ist. Das ist nicht die Frage, wir sind ja immer noch da. Wir halten immer noch zusammen, wir beten immer noch füreinander. Richtig? Ich bin sicher, Marlies war schon mal für euch irgendwie herausfordernd, so wie ihr für Marlies. Aber das war nicht der Maßstab. Ich nehme Marlies jetzt nur als Beispiel, weil wir es heute gehört haben, das Zeugnis. Könnt auch mich nehmen, genau selbe in Grün. Wo ihr manchmal herausfordernd seid für mich und ich für euch. Aber das ist nicht der Maßstab. Wir schauen auf das, was der Herr tut. Amen. Uns läuft die Zeit aus, das wisst ihr. Ich bin persönlich überzeugt, die nächsten 10 Jahre kommt Jesus. Aber niemand weiß den Tag und die Stunde. Ihr wisst schon, ne? Und ihr wisst, Gott hat es nicht reingeschrieben, damit das Rettungsboot nochmal eine Runde drehen kann. Aber von dem, was ich sehe, was passiert und wie schnell das passiert, ist die Logik darin, dass das bald passieren muss, weil sonst weiß ich nicht, ob wir das überstehen. Wenn wir aus unserer Charakterschulung heraus Nein sagen zu den Dingen, die jetzt gesetzlich kommen, kommt Verfolgung für uns auf Grundlage des Gesetzes dieser Welt. Da werden sie dich fragen, Kopfschuss oder Freispruch? An Jesus festhalten oder abschwören? Sind die Dinge neu? Nö. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe mich entschieden, wenn sie mich erschießen, um des Glaubens willen sollen sie es machen. Und dann sage ich noch Dankeschön. Man muss sie nicht länger durchhalten. Da werde ich hochgetragen. Aber mir macht er einen Gefallen damit. Ich denke an meine Kinder, ich denke an meine Frau, ich denke an euch. Ob ihr auch so seid wie ich, weiß ich nicht. Ob das für euch hart ist. Deswegen bete ich für euch alle und sage, Herr, gib ihnen Kraft in der Stunde der Versuchung. Herr, lass sie standhaft bleiben. Lass sie nicht abfallen. Und dann wirst du Leute sehen, das sagt die Bibel, am Ende der Zeit werden viele, nicht wenige steht da, viele abfallen vom Glauben. Sie werden nicht stehen bleiben, weil ihnen die Charakterschule fehlt. Weil sie nicht in geistige Einsicht haben. Weil sie denken, Gemeinde ist sonntags einen Stuhl wärmen und ein paar Leute bequatschen und Kaffee trinken und was es alles so gibt. Wellness und Soaking Rooms und was sie alles anbieten. Ja, Frauenkaffee, Männerbowlen. Kinderklatschi-klatschi. Ich weiß, das ist für mich nicht Gemeinde. Gemeinde ist für mich, da wird das Wort gepredigt. Amen. Und ich gehe raus mit, oh, heute war es aber scharf. Yo, das Skalpell muss scharf sein, nicht stumpf. Ich habe in meinem Herzen entschieden, wenn ich eines Tages vom Vater stehe, will ich will, dass der Vater sagt, gut gemacht, Thomas. Ich will nicht, dass er zu mir sagt, Thomas, da hast du aber jahrelang ganz schön den Quark erzählt, was die Leute hören wollten. Ich habe sonst so viele Kinder verloren, die jetzt in der Hölle sind, weil du ihnen Ayabobaya erzählt hast und sie den Ernst der Lage nicht begriffen haben. Das wird nicht passieren, das weiß ich. Ich habe euch immer die Wahrheit gesagt. Und manchmal war es knallhart. Amen. Nächster Vers. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, vorhanden sein und zunehmen, Gott will immer Wachstum sehen. Wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Nochmal, ihr werdet unseren Herrn, Jesus Christus, immer besser kennenlernen. Wer? Schau auf Christen in der Zeit, wo wir leben, die sagen, ich kenne den Herrn. Und du guckst und merkst, oh ja, Charakterschule. Und es sagen welche, ich kenne den Herrn. Und du guckst und denkst, keine Charakterschule, kann den Herrn nicht kennen. Es gibt ein tolles Sprichwort. Wer allen ein Freund sein will, ist keinem ein Freund. Echte Freunde merkst du ganz schnell, ob die beide bleiben oder nicht, wenn sie anfangen, deine Schwächen zu kennen. Wenn Bärbel und ich ein Ehepaar einladen, das erste Mal bei uns, wir grillen im Garten, da putzen wir natürlich vorher die Bude, die Toilette mit der Zahnbürste, damit ja kein Fleck ist, ja? Und dann räumen wir mal auf alles und wir kaufen die teuersten Steaks, den besten Salat, wir ziehen was Nettes an, wir geben uns Mühe, damit die sich wohlfühlen. Wir saugen den Rasen noch. Gott sei Dank lachen drei, hab schon gedacht. Dann kommt das zweite Mal, da sauge ich schon den Rasen nicht mehr, weil ich denke, das ist okay so. Dann kommt das dritte Mal, das vierte Mal. Und irgendwann denke ich, die sind noch gar nicht da und ich sitze im Garten und bohre mit meiner rechten Bohrmaschine, bohre ich hoch bis zum Gebirge, weil da irgendwas juckt. Man nennt es Nasebohren. Und dann stehen die plötzlich im Garten, Bärbel hat aufgemacht, sagt nichts, ich habe nichts mitgekriegt und die sehen, der Thomas ist ein Bohrer. Und dann sagen sie zu mir, wenn du oben bist, schickst uns eine Ansichtskarte, sage ich gerne. Könnt ihr mal folgen? Und sie denken, der bohrt Nase. Jeder von uns bohrt Nase. Aber nicht alle lassen sich erwischen. Das ist der Unterschied. Und die nicht erwischt wurden, die stehen hin mit dem Blick wie... Und dann fragen sie, hat deine Frau den Salat reingetragen? Ja. Und die Steaks auch? Nee, das war ich. Ich glaube, wir sind heute Vegetarier. Komm, sei ehrlich, so läuft's doch. Und dann entscheidet sich's, ob die wiederkommen oder nicht. Sie bohren natürlich nicht in der Nase. Selbstverständlich, das haben wir schon verstanden. Aber du. Und wenn die deine kleinen Macken und deine kleinen Fehler nach und nach sehen, dann zeigt sich, sind sie bereit, weiterhin mit dir Freundschaft zu gehen und sagen, hey komm, wir bohren alle in der Nase, Schwamm drüber. Oder ob sie das aus dem einen Ding, wo sie dich jetzt ein Riesending machen und sagen, boah, ist das eklig, boah, ich fass hier nichts mehr, boah. Stimmt's, komm. So ist es. So ist es in the real world. Und hier, du wirst Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Das ist eine Verheißung, die ist der Burner. Mal sie dir an. Streich's an in deiner Bibel, mach's dir fest und sag, hey, es gibt eine Möglichkeit, wo ich Jesus immer besser kennenlerne, ohne den großen Mann Gottes, ohne die Frau Gottes. Wo du selber Jesus besser kennenlernen kannst, durch die Charakterschule. Das war der Anfang, das haben wir gelernt, oder? Charakterschule ist so, so wichtig. Und wenn jemand einen guten Charakter hat, möchtest du so einen Freund haben, der aufrichtig und ehrlich ist, nicht nachtragend, der schnell zur Vergebung ist und langsam zum Zorn, möchten wir so einen Kumpel haben? Oder so eine Freundin? Ja. Oder willst du so einen Klugscheißer haben, der alles auf die Goldkante legt? Und dich denn, ja, Sammy hat so einen Freund. Unser Familienspruch ist Silas, sei leise. Der kommt das erste Mal zu uns und belehrt mich, wie das Leben ist. Steht bei uns im Gang, ich habe den noch nie gesehen, und belehrt mich, wie das Leben ist. Und dann sage ich zum Sammy, was hast du denn da für einen Typ angeschleift? Hat er noch alle Tassen im Schrank? Ich bin 50 Jahre alt, der ist 16, was erzählt er mir vom Leben? Ich habe gedacht, das ist irgendwo, ich habe so geguckt, ist die Kamera am Flur, ist das Comedy oder macht's gleich da? Nee, todernst. Und dann sagt er zu mir, ja, der ist so, das ist ein Klugscheißer, mit seinen Eltern ist er auch so. Seitdem ist der Familienspruch schon jahrelang, Silas sei leise, wenn einer wieder einen rauslässt, ne? Ja, so ist die Welt. Unfassbar. Wow. Wo sind wir? Vers 8. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Vers 9. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Seht ihr das? Christen, die blind sind, sind nicht durch die Charakterschule. Wer von euch, ihr braucht es nicht strecken, aber wer von euch ist vom Jesus schon mal verändert worden? Wer von euch hat schon mal gemerkt, wow, das hat er mir nicht durchgelassen? Wer von euch hat schon mal gemerkt, ja, da, nein, so lange, schon mal aus der Schlange raus, kurz bevor du dran warst, und hast gedacht, ah, ich komme wieder in die Schlange, und Jesus sagt, nix da, hinten anstellen, du hast es nicht begriffen. Hinten anstellen nochmal, durch den ganzen Prozess. Aber wenn du merkst, wow, es sind Dinge weg, wo du früher schnell warst beim Urteilen oder beim Richten oder dich viele Dinge aufgeregt haben, und du merkst so, wow, ich bin so ruhig geworden über die Jahre. Ich kann es einfach mal stehen lassen, reg mich gar nicht mehr so auf. Wo du merkst, wow, da ist was verändert. Da ist was passiert. Ein tiefes Werk, wo du gedacht hast, unfassbar. Oder es kommt eine schlimme Nachricht oder eine Rechnung oder irgendwas und du bist erstmal ganz ruhig. Denkst du, wow, früher, da habe ich einen roten Kopf gekriegt, die Halsschlagader angeschwollen und du merkst so, jetzt mache ich alles nicht mehr. Wo du merkst, was passiert? Was ist da passiert? Da ist ein tiefes Werk passiert. Ich hüte mich vor Christen, wo ich keine Frucht sehe. Ich will mit denen auch keine Gemeinschaft, ganz ehrlich. Das ist nicht lieblos oder blöde oder böse. Was soll ich mit Leuten, die nicht durch die Charakterschule gehen? Die Bibel sagt, sitze nicht mehr am Rat der Spötter. Wenn einer keine geistliche Einsicht hat, dann wird er das nicht verstehen, was da los ist. Ich habe euch dieses Zeugnis erzählt, wo ich in Salzburg war auf der Konferenz im Januar. Das war, glaube ich, 17 oder 16, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich bin im Hotel und ich habe nicht gewusst, dass in dem Hotel die ganzen Konferenzteilnehmer sind. Aus aller Welt. Und hinter mir sitzt eine Frau und redet und redet und redet und wie laut. Und ich wollte einfach nur frühstücken. Mein Kaffee. Ich brauche morgens eine Stunde Ruhe. Und nicht so eine Frau, die da quasselt und quasselt und quasselt und vom Herrn Jesus und hier und die Engel und hast nicht gesehen. Und da waren auch noch ein paar Normalos. Die haben auch komisch geguckt. Nicht nur die, auch ich. Und die saß genau hinter mir. Ich weiß noch, wie die mich aufgeregt hat. Ich bin da raus, ich habe mich aufgeregt. Ich bin auf und ab in meinem Zimmer. Unverschämtheit, wie kann man so unsensibel sein? Blablabla. Nächsten Tag, wer sitzt da wieder? Wieder hinter mir. Und ich bin ja schlau. Ich habe geguckt, niemand da, super. Strein, wollte gerade anfangen. Und dann passierte etwas, das war von Gott. Dann war die Frau gerade mal 3 Tage bekehrt. Eine Ex-Prostituierte, komplett aus der Welt, völlig kaputt. Und war da hinten, hatte sich bekehrt und war so in der ersten Liebe und so in einer Begeisterung, dass Männer auch was anderes von ihr wollen als das eine, dass Gott sie liebt, dass er ihr vergeben hat. Versteht ihr, was da läuft? Die war so überdreht in der Freude, dass sie überhaupt nicht konnte wie quasseln, sonst wäre die geplatzt. Und ich war in meinem christlichen, ne, so, ich bin meine Ruhe, leise, versteht ihr? Ey, ich bin da gesessen, ich wäre am liebsten 3-mal gebetet, Scotty, beam me up. Guter Zeit zum Verschwinden jetzt. Ich habe mich so geschämt. Ich erzähle euch das euch zur Ehre, mir zur Schande. Ich habe mich so geschämt über meine Selbstgerechtigkeit. Und ich wäre fast abgereist von der Konferenz. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich danke dir jetzt einfach von ganzem Herzen, dass du mir das gezeigt hast. Und ich tue Buße darüber. Ich will so nicht sein. Wie nennt man das? Wie nennt man das? Komm, Leute, wie nennt man das? Nein. Danke. Charakterschule. Ich hätte auch sagen können, nein, sehe ich gar nicht ein. Aber wenn der Herr dich überführt, dich in solche Situationen führt, hast du immer 2 Möglichkeiten. Du sagst ja oder du sagst nein. Du sagst gut oder du sagst schlecht. Das ist Charakterschule. Nicht die Frau hatte ein Problem. Ich hatte ein Problem. Das ist das Problem mit den Geisterfahrern. Habe ich heute Morgen der Wiki gesagt. Es ist egal, auf welcher Straße die fahren. Geht nicht um die Straße. Die fahren immer in die falsche Richtung. Alle sind schuld, nur sie nicht. Das ist das Problem der Geisterfahrer. Die hören im Radio noch die Nachricht, Achtung auf der A6, Geisterfahrer. Einer, hunderte, Wahnsinn, was hier los ist. Die werden ja immer mehr, wo kommen die alle her? Die sind alle sind falsch, nur sie nicht. Was denen ihr Problem ist, sie gehen niemals in die Charakterschule. Heute Morgen geht's wieder tief, ich weiß, aber ihr wolltet die ganze Wahrheit. Ihr habt euch dafür entschieden, 2018. Ich hab's nicht vergessen und der Herr auch nicht. Und du bist wie einer, der nicht durch die Charakterschule geht, der kurzsichtig umhertappt, wie ein Blinder im Dunkeln. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Pass auf, wie nennt man das? Fängt mit R an und Religion hört's auf. Wer kennt das Wort? Religion heißt es. Christen, die vergessen haben, dass sie mal Sünder waren, dass sie auch mal ein A-Punkt-Loch waren, um es ganz krass auszudrücken, die sind in der Religion. Menschen, die in der Religion sind, und ich hasse Religion wie nichts anderes. Religion sagt dir, du bist gut, wenn du dich mit anderen vergleichst. Aber Religion selber ist böse. In der Religion kommst du nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Du kommst nie zum Ziel. Immer wird noch was an dir gefunden. Menschen, die nicht durch die Charakterschule gehen, oder soll ich sagen Christen, die nicht durch die Charakterschule mit dem Heiligen Geist gehen, die vergessen sehr schnell, dass sie auch mal so waren. Die regen sich über alles und jeden auf. Wäre ich in der Religion gewesen, ich sage, die blöde Kuh, mir doch egal, ob die sich bekehrt hat, hier ist ein Hotel, hier hat sich gefälligst die Schnauze zu halten am Frühstück. Der muss Gott mal zeigen, dass man sich so nicht benimmt. Das wäre Religion gewesen. Wäre irgendwas an mir passiert? Null. Es wäre schlimmer geworden, nicht besser. Und bei manchen wiederholen sich diese Dinge immer und immer wieder in ihrem Leben, wo sie selber merken, wow, krass, irgendwas stimmt bei mir nicht. Ja, frag dich mal, sag, Heiliger Geist, zeig mir, wo klemmt's? Wo bin ich bitter, wo bin ich hart, wo bin ich aus der Charakterschule gelaufen? Viele Dinge wiederholen sich in bestimmten Menschen in ihrem Leben immer und immer wieder. Und du fragst dich, warum? Unfinished Business. Dinge, die nicht erledigt sind mit dem Heiligen Geist, werden sich immer und immer wiederholen. Wenn eine Person einen Mensch heiratet, der nicht von Gott ist, ihr wisst, wie es läuft, 10 Jahre Scheidung. Beim nächsten 5 Jahre Scheidung. Beim nächsten 3 Jahre Scheidung. Beim nächsten 1 Jahr Scheidung. Guckt euch die Promis an. Beste Beispiel. Aber die Frage ist nicht, warum klappt es nicht? Die Frage ist, du bist nicht in der Charakterschule, hast nicht gewartet, bis das kommt, was Gott hat. Und dann geht es immer weiter, weiter, weiter. Und die Trennung ist vorprogrammiert. Natürlich sind alle anderen schuld, wenn du da ins Eheseminar gehst oder mit denen redest. Er war es. Meistens war sie es, weil Eva hat angefangen. Aber Adam hat weitergemacht. Aber das, Gott hat beide verurteilt. Richtig? Religion, aufpassen. Religion ist immer lieblos. Merkt ihr das? Deshalb, liebe Geschwister, Vers 10. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung, Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Seht ihr das? Dein Leben bestätigt deine Charakterschule. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Boah, das ist eine Verheißung. Wenn du keine Fehltritte mehr willst, mit anderen Worten, wenn du keinen Schaden mehr willst, lass dich in der Charakterschule verändern. Alle Flüchte, wenn du noch Drogen nimmst, noch anfängst wieder mit dem Saufen oder irgendwo in den Verein gehst, um Ehre zu bekommen, wenn du irgendwas in deinem Leben hast, um deine Emotionen zu betäuben oder abzutöten oder irgendwo hinlaufst, dann gehe ich zu 100% davon aus, dass du nicht durch die Charakterschule willst. Du merkst, es tut weh, du merkst, es muss weg, aber du lässt den Herrn nicht dran. Du sagst, dann betäube ich es lieber. Ist das wahr? Frag dich und sag, Heiliger Geist, zeig mir das, heute Nachmittag, heute Abend. Lauf eine Runde durch die Weinberge, durch den Wald oder durch die Stadt, egal wo. Sag, Heiliger Geist, gibt's da was? Und du wirst ganz schnell Antwort kriegen. Meine Schafe hören meine Stimme. Wenn dein Leben entsprechend ist, wirst du vor Fehltritten bewahrt. Das ist eine Verheißung, hä? Das ist eine Verheißung. Das ist der Burner. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retter Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Weit offen stehen. Nicht klein, weit offen. Daher, sagt Petrus, daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Oh, ich fühle mich da total bestätigt. Auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündigt wurde. Ihr auch heute Morgen. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin. Dieses Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass meine Zeit schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Petrus wusste, dass er gehen wird, dass ihn bald kreuzigen werden auf dem Kopf, weil er nicht so sterben wollte wie den Herrn. Er wusste, seine Zeit läuft aus. Und er ist nicht ins Weinen und ins Klagen und ins Jammern. Er hat gesagt, solange ich noch eine Stunde habe, werde ich meinen Geschwistern dienen. Das ist sein Charakter gewesen. Er hat sich nicht zurückgezogen und hat geweint und war traurig und sagt, oh Herr, schenk mir doch noch ein Jahr. Nein, er hat gesagt, nein, solange ich noch da bin, erinnere ich euch an alles. Ich setze alles daran, dass ihr auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnert werden könnt. Das ist eine Herzenshaltung. Hä? Für die anderen leben, für Christus leben, für Christus sterben. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Es ist eine Einstellung, die wir haben. Ich weiß, wir sind eine verrückte Gemeinde. Bei uns ist nie alles, wie es war. Wir sind ständig auf dem Operationstisch. Ständig ist der Bäcker der Teig am Kneten. Und wir sagen, was wird denn das heute wieder? Ja, ist noch nicht durch. Dann schiebt uns im Backofen, holt uns wieder raus. Es ist ständig irgendwas in Gange. Aber ich merke doch, dass irgendwas passiert. Ich merke doch, dass der Heilige Geist in uns was tun kann. Dass eine Bereitschaft und eine Willigkeit da ist, oder? Bei jedem von uns. Und es kostet einen Preis, es kostet eine Herausforderung. Nochmal, willst du zu den Leuten gehören, die Gott in Ruhe lässt? Ich finde, das Schlimmste, was sein kann, ist, wenn Gott mich in Ruhe lässt. Stell dir vor, Gott redet nicht mehr mit dir. Er sagt, okay, ich lasse den Thomas in Ruhe. Da will seine Ruhe. Da stelle ich mir das Furchtbarste vor, was es gibt. Stell dir vor, dein Vater sagt zu dir, ich lasse dich ab jetzt in Ruhe, ruf mich bitte nicht mehr an. Oder deine Kinder. Wenn wir da schon ein bisschen was verstehen, wie versteht man dann erst, wenn der Vater uns in Ruhe lässt? Der Teufel lässt uns, ja, der macht schon böse Dinge, er nutzt jede Situation, er ist böse. Aber im Großen und Ganzen kümmert es sich eher um die, die eine Gefahr für ihn sind, als die, die nicht eine Gefahr für ihn sind. Oder willst du in ein Leben, wo Wunder passieren, wo Dinge passieren, wo Leute wieder gehen können? Wisst ihr, dieses Gehen können des Gelähmten, das ist, glaube ich, nicht der Kern. Sondern es geht darum, dass Leute im Geist gehen können. Dass Leute lernen, im Geist zu gehen. Steh auf und geh. Das ist, was ich dir heute Morgen prophetisch sage. Steh auf und geh. Steh auf und geh für den Herrn. Steh auf und geh. Da kann nur einer die Entscheidung treffen, das bist du selber. Weißt du, Gott bildet dich aus, er trainiert dich, er geht mit dir durch die Charakterschule. Der Weg ist das Ziel. Es wird nicht so sein, dass morgens so ein Mann mit bunten Klamotten vor deiner Tür steht, mit Blumenstrauß und mit so einem großen Ding-Dong. Hallo, Herr Bauer, guten Tag, ich komme vom Herrn, heute haben Sie es geschafft. Wird nicht passieren. Wenn du das erwartest, schade, muss ich dich enttäuschen. Jeder Tag ist wieder ein Tag, wo wir durch eine Veränderung gehen, wo wir durch eine Herausforderung gehen, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Und immer wenn ich am aller bockigsten und zornigsten bin, dann kriege ich wieder einen Spiegel vom Herrn. Oh, wie ich das liebe. Charakterschule ist heftig, Leute. Es fängt nicht mit dem anderen an, es fängt mit dir an. Oh Herr, siehst du meinen Nachbarn, meinen Chef, meine Schwiegermutter? Er sagt, nee, komm mal mit in meinen Spiegelsaal. Egal, wo du hinguckst, du siehst immer denselben. Ob es unten ist, rechts, links, oben, du siehst immer denselben. Und mit dem fangen wir an. Halleluja, Charakterschule. Vater, wir danken dir für dieses Wort heute Morgen. Danke, dass dein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Vater, und ich sage Ja zu deiner Charakterschule. Wenn du das willst, sag ihm auch leise Ja, sag es ihm in deinem Herzen. Wenn du es möchtest, wenn du spürst, ich habe Angst davor, dann sag ihm auch das ganz ehrlich. Wenn du spürst, eigentlich will ich das gar nicht, dann sag ihm auch das ganz ehrlich. Sei mit Gott ehrlich, sei nicht ein Heuchler, sei ehrlich. Auch wenn du es gar nicht willst, dann sag ihm das auch. Und du darfst verändert werden bis dahin. Wenn du sagst, ich will das gar nicht, aber ich weiß, es sollte sein, dann sag ihm das. Sag Gott, hilf mir. Hilf mir, dass ich in die Charakterschule will. Hilf mir, dass ich Ja sage, dass nicht noch mehr Zeit verschwendet wird, noch mehr Jahre ins Land gehen und nichts passiert. Vater, ich will deine Wunder sehen. Ich will sehen, wie du Menschen veränderst. Ich will sehen, wie du Menschen heilst. Ich will deine Wunder sehen. Und ich danke dir für jeden Tag der Charakterschule. Da, wo es auch am meisten wehgetan hat, wo ich geschrien habe vor Schmerzen, aber danach habe ich gewusst, wow, Halleluja, es ist weg. Letzte Woche haben wir gehört, du schneidest jede Wurzel ab, die nicht gut ist. Und du schneidest auch jeden Ast ab und alles, was faulige Frucht bringt in unserem Leben, schneidest du ab. Vater, ich gebe dir die Erlaubnis erneut, alles abzuschneiden, was dir keine Ehre gibt, was dich nicht meint. Weg mit, raus damit. Und danke, dass du es in deiner Liebe tust, nicht mit Härte, nicht mit Gewalt, sondern in deiner wunderbaren Liebe. Vater, wir wollen die Dinge des Geistes sehen. Wir wollen von der Charakterfestigkeit in die geistliche Erkenntnis, von der geistlichen Erkenntnis in die Selbstbeherrschung, von der Selbstbeherrschung in die Standhaftigkeit, von der Standhaftigkeit in die Ehrfurcht vor Gott und von der Ehrfurcht vor Gott in die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und von der Liebe der Glaubensgeschwister in die Liebe zu allen Menschen. Vater, das ist der Plan für unser Leben und dafür sagen wir dir Dank von ganzem Herzen. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Yes.